Jetzt? Okay. Nochmal guten Morgen. Wir fahren fort in der Betrachtung der Themen aus 1. Mose. Wir sind jetzt angelangt bei der Geschichte Noahs. Wir lesen aus 1. Mose 6 ab Vers 5 bis Vers 10. 1. Mose 6, Verse 5 bis 10. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt: Sem, Ham und Japhet. Ja, das Thema heute lautet Gottes Gericht für eine verdorbene Welt und Gnade für Noah, oder Gericht für den Gottlosen und Gnade für den Gerechten. Ich bete nochmal mit uns. Wer will, kann auch aufstehen. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen reden willst zu unseren Herzen, und denk schon, dass es ein wichtiger Abschnitt ist, der uns viel zu sagen hat, auch über die heutige Zeit. Herr, tu unsere Herzen weit auf und gib Gnade, dass wirklich alles zu deiner Ehre geschieht, auch von mir aus. Ich will keine Ehre für mich. Ich will deine Ehre, deine Verherrlichung und dass dein Name groß gemacht werde. Segne du jetzt diese Stunde und segne uns alle, segne auch mich jetzt hier. Danke für deine Gnade. Amen. Ja, die Geschichte Noahs, das ist die Geschichte Noahs. Die Geschichte Noahs spielte sich ab vom Ende des ersten Heilszeitalters, das mit Adam begann, bis in das zweite Heilszeitalter hinein. Vom Wort Gottes her kennen wir insgesamt 7 Heilszeitalter, wobei wir jetzt im 6. Heilszeitalter leben, die Zeiten der Nationen. Die Einteilung der biblischen Geschichte in verschiedene Dispensationen, kompliziertes Wort, und Haushaltungen oder Zeitalter, man nennt das Dispensationalismus, Zungenbrecher. Also alle diese Heilszeitalter oder Haushaltungen haben etwas gemeinsam oder die gleiche Struktur. Am Anfang schließt Gott jeweils einen Bund mit den Menschen. Und die Entwicklung, der Verlauf der Heilszeit, eines Heilszeitalters ist so in etwa, dass das Böse anfängt zu wirken und es strebt einem Höhepunkt zu. Der Mensch erweist sich gegen Ende eines Heilszeitalters immer mehr als untreu und unfähig, nach Gottes Willen zu leben oder überhaupt Gott zu suchen. Also Niedergang. Doch parallel dazu, das kann man auch sehen, bei allen Heilszeitaltern hat Gott sich immer wieder einen treuen Überrest behalten. Sehen wir auch hier. Am Ende greift Gott jeweils ein und richtet den untreuen Menschen. Vielleicht kann der Maike an der Stelle mal kurz einhaken. Du kannst vielleicht kurz was sagen. Es wurde, glaube ich, Ihnen angekündigt, genau zu diesem Thema gibt es demnächst eine KFG-Konferenz. Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst oder am Ende. Bitte. Also am Ende, ich kann es auch kurz sagen, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Also vom 30.09., glaube ich, Freitag, 30.09. bis 3.10. findet eine KFG-Konferenz statt in Rehe zu genau diesem Thema. Die Bibel aus der Vogelperspektive überschrieben oder auch Heilszeitalter, was ist noch das Thema? Der Weg Israels, der Weg der Gemeinde in diesen Heilszeitaltern. Durch Roger Levy. Wer sich da anmelden will, der kann es jetzt noch tun. Also im ersten Heilszeitalter, von Adam bis zur Flut, finden wir zum Beispiel einen dieser Treuen, Henoch. Das Wenige, ist, wenn nur Weniges von ihm berichtet, ist durchweg positiv, eigentlich nichts Negatives. Henochs Weg war ein Fremdling in Fremdlingschaft auf dieser Erde. Zweimal wird er in 1. Mose 5 erwähnt, und zwar, dass Henoch mit Gott wandelte. Und in Hebräer 11, Vers 5 wird erwähnt, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und sein Weg endete mit der Entrückung in den Himmel. Er wurde weggenommen, bevor das Böse seinen Höhepunkt erreicht hatte und das göttliche Gericht hereinbrach. Auch nach meiner Überzeugung ein Bild auf die Gemeinde, die auch entrückt wird in den Himmel, bevor das Böse total ausreift und Gott mit Gericht kommen muss in dieser Drangsalzzeit Jakobs oder Trübsalzzeit auf dieser Erde, wovon wir wahrscheinlich auch in der Offenbarung noch einiges hören werden. Aber offensichtlich hatte der Wandel von Henoch, wie es scheint, wenig oder gar keinen Einfluss auf die damalige Welt. Und es ist auch irgendwo unsere Situation, das Böse um uns her, dass der sittliche und moralische Verfall, er ist gewaltig. Ich glaube, jeder, der schon so 20, 30 Jahre im Glauben steht, konnte das beobachten, wie rasant der Niedergang gerade auch in letzter Zeit war und ist. Und das betrifft jede Ebene der Gesellschaft bis hin ins Staatswesen. Selbst konservativste Parteien wurden und werden regelrecht vergewaltigt, sage ich mit voller Überzeugung, ihre Stimme dazu zu geben, dass das Böse legalisiert wird. Immer mehr. Ich will da gar keine Beispiele nennen, fallen jedem dazu genug Beispiele ein. Und oft erwischen wir uns auch als Gläubige bei den Gedanken, ich stehe ja sowieso nur auf verlorenem Posten, oder wir meinen, unser Zeugnis wird ja gar nicht wahrgenommen und von den Gottlosen um uns her wird eh keiner wach, und als Gläubige lösen wir höchstens Befremden oder Ablehnung aus. Das stimmt zwar zum Teil, aber das kann uns auch, natürlich auch lähmen, aber wir sollten dennoch auch hier, in Bezug auf Henoch zum Beispiel, ihn als Vorbild nehmen. Wir haben hier nach wie vor, und daraus sind wir nicht entlassen aus dieser Verantwortung, Auftrag, Licht und Salz hier zu sein in dieser Welt. Auch wenn nur wenige, und das werden wahrscheinlich nur wenige Menschen sein, die darauf reagieren. Aber auch wenn wir nur ein kleines Licht sind, oder wir meinen vielleicht nur ein kleines Licht zu sein, oder nur wenig zu leuchten, in dieser absoluten Finsternis, kann man ruhig davon reden, leuchten wir dann immer noch, werden wir immer noch wahrgenommen. Ich möchte einfach Mut machen, diesen Weg weiterzugehen. Die Menschen in der Zeit Noahs hatten sich immer mehr dahin entwickelt, Gott aus ihrem Leben auszuschließen, beziehungsweise die durch ihre Gottlosigkeit entstandene Leere durch viel Aktivität und Böses zu ersetzen, auszufüllen. Das drückte sich aus, das können wir lesen, alle diese Sachen, die ich jetzt nenne, in 1. Mose 4, einmal in der Vielehe zum Beispiel oder durch die Musik oder in der Ökonomie oder Wirtschaft oder Technologie. Oder sogar, man könnte sagen, durch ein gewaltverherrlichendes Gedicht von Lamech, der einen Jüngling erschlagen hatte und sich da noch groß rausstellte. Und die Bosheit auf der Erde, sie war wirklich weit fortgeschritten. Ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt, war das Geschehen, von dem wir zuletzt gehört hatten, letzten Sonntag, in 1. Mose 6 am Anfang, als sich die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen verbanden und aus dieser Verbindung sogenannte Helden oder Riesen hervorgingen. Und die Frucht dieser Verbindung mag vielleicht in den Augen der Menschen etwas Wunderbares oder etwas zum Rühmen gewesen sein. Wir lesen das hier in 1. Mose 6, Vers 4 am Ende. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Also das ist groß in den Augen der Menschen. Doch das Urteil Gottes fiel ganz anders aus. Davon werden wir heute hören im Vers 6, in Vers 5 sehen wir das ja, dass Gott es anders beurteilt, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und alles Gebilde ihrer Gedanken und des Herzens nur böse und das den ganzen Tag. Also denk, auch hierin liegt eine gewisse Belehrung für uns, was zum Beispiel Umgang mit Ruhm und Ehre betrifft. Wie schnell geschieht es, dass auch wir als Kinder Gottes nicht mehr im Geiste sind, beziehungsweise im Fleische wandeln und dabei gleichzeitig Gott aus unserem Leben ausschließen. Solche Eigenschaften, wie wir sie hier in Vers 4b gesehen haben, gefallen auch unserem Fleisch. Manchmal schauen wir auf zu Menschen oder sogar auf zu uns selbst. Wer von uns hat sich nicht schon im Spiegel betrachtet, die äußere Erscheinung, hat gedacht, Mensch, was bin ich doch ein proper Kerl oder sowas. Also, dass wir unsere körperliche Kraft rausstellen oder unsere Machtfülle oder das, was wir sind in der Welt, die Stellung in der Welt, in der Arbeitswelt, was wir da für tolle Kerle sind oder unsere Gesundheit hervorheben oder hohe Erkenntnisse, Gaben oder unsere Leistungsfähigkeit zeigen, den Menschen zeigen oder vor Augen malen. Also so machen wir andere oder auch unser Ich zum Gott, zum Götzen. Wir suchen in uns selbst einen Wert, dabei haben wir doch unsere Identität in unserem Herrn Jesus und hätten solches Gehabe überhaupt nicht nötig. Also sowas nimmt Gott die Ehre, wir beleidigen ihn sogar damit und wir lesen in seinem Wort, dass er nicht bereit ist, seine Ehre mit irgendeinem Menschen zu teilen. Bedenken wir vielmehr alles, was wir sind und haben, nicht nur die geistlichen Gaben, die uns Gott gegeben hat, als wir wiedergeboren wurden, sind uns gegeben, dass wir sie einsetzen im Dienst, auch alles andere, was ich vorher aufzählte, alles das hat uns Gott geschenkt und selbst das Umfeld, in dem wir leben dürfen, welch eine Gnade ist, dass wir hier leben dürfen, ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist, auch das ist uns von Gott gegeben, damit wir ihm dienen und da sind zu seiner Verherrlichung. Nichts haben wir, dessen wir uns rühmen könnten. In 1. Korinther 3 oder 4 heißt es mal, was hast du, das du nicht empfangen hast? Was rühmst du dich? Also alles, wirklich alles haben wir empfangen. Nackt sind wir gekommen, nackt müssen wir wieder gehen. Wir kommen zu dem ersten in der Gliederung, Gottes Urteil und Gerichtsbeschluss über die Menschen. Also wie kann das sein? Die Bosheit des Menschen war sehr groß, sagt Gott. Und er trachtet nur nach dem Bösen. Wie kann sowas sein? Nur, ausschließlich, so hört sich das an. Und das war nicht nur das Urteil Gottes über die Menschen vor der Sintflut, das ist auch das Urteil Gottes mit Gewissheit in Bezug zur heutigen Zeit. Hat sich nichts geändert. Und bei diesem Urteil Gottes muss natürlich jedem ungläubigen Menschen regelrecht der Hut hochgehen. Also wenn du das einem Ungläubigen sagst, er ärgert sich in der Regel ohne Maßen. Er lehnt das völlig ab. Aber das sollte uns nicht hindern, auch diese Wahrheit in gewisser Weise, wenn wir das Evangelium verkündigen oder Zeugnis geben, auch zu den Menschen rüber zu transportieren, weil es gehört unbedingt zum wahren Evangelium dazu. Ich habe schon manche Evangelisationsansprachen gehört, da war nicht davon ein Wörtchen die Rede. Leider muss ich das sagen. Das wurde verschwiegen. Die Menschen sollen sich zwar bekehren, aber ich frage mich nur, von wo nach wo? Wenn doch alles in Ordnung ist. Kein Wort davon gesagt, dass irgendwas nicht mit uns in Ordnung sei. Also das kann es nicht sein, tut mir leid. Also wir brauchen nur den Römerbrief aufzuschlagen, dann sehen wir ganz klar, wie die Struktur des Evangeliums ist, beziehungsweise wie das Evangelium zu verkündigen ist, was da alles dazugehört. Wird uns gerade im Römerbrief sehr klar vor Augen gestellt. Also jeder Mensch ist ein Sünder, er mangelt der Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte. Römer 3, 23. Vielleicht haben wir das auch schon gemerkt, also mir geht es zumindest so, ist mir schon oft so gegangen, je näher mir ein Mensch steht, desto schwerer fällt mir ihm zu sagen, dass er ein Sünder ist, dass er verloren ist, dass er nicht, dass bei ihm was nicht in Ordnung ist. Das fällt schwer, aber es hilft nichts. Da müssen wir, wenn wir den Mut nicht haben, wirklich drum ringen im Gebet, dass der Herr uns den Mut schenkt, den Menschen das zu sagen. Also Gottes Urteil war hier allumfassend. Er heißt, alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur Böse. Nur Böse. Ein sehr hartes und vernichtendes Urteil. Doch es kommt vom heiligen und gerechten Gott. Wir würden mit Gewissheit nicht so messerscharf reden. Beziehungsweise, ich habe es ja schon vorher gesagt, es fällt uns schwer. Der abgesondert ist von jeder Finsternis, der nichts mit Sünde zu tun hat. Der keine Sünde kennt, heißt es von unserem Herrn. Und die Aussage erinnert an ein ähnliches Urteil aus Römer 3. Römer 3, Vers 10 bis 12, da heißt dreimal keiner, kein Gerechter, keiner, der Gott suche. Alle sind sie abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Also der Mensch, das fällt uns auch schwer. Wir sagen ja auch oft, wir sehen ja Menschen Gutes tun, sich einsetzen, auch wenn wir das sehen bei den Flüchtlingen, die vielen Ehrenamtlichen. Natürlich tun sie Gutes, aber fragen wir uns mal ernsthaft, ist es wirklich gut in den Augen Gottes, in dem Sinne, dass ein gerechtes Werk ist oder dass jetzt Gott darüber die Ehre gegeben wird? Und das geht ja auch gar nicht. Die meisten von denen, da sind bestimmt auch Christen dabei, Wiedergeborene, ist mit Sicherheit, auch unsere Gemeinde wird es ja auch getan, die können Gott die Ehre geben darüber. Weil sie vielleicht hoffentlich wissen, dass es ein Werk Gottes ist, das er zuvor bereitet hat, in dem sie jetzt wirken sollen, in dem sie jetzt stehen sollen. Aber der Mensch, der ungläubig ist, wie will er Gott die Ehre geben? Unmöglich. Letztlich, ist vielleicht hart von mir zu sagen, tut er es für sich selbst, für seine Ehre oder dass er geehrt wird. Heißt dann nicht umsonst Ehrenamt. Ich will das nicht schlecht reden jetzt, auf keinen Fall. Aber das sollten wir uns schon mal überlegen. Es steht auf jeden Fall hier geschrieben, die Menschen von Natur aus sind nicht fähig, Gutes zu tun. Keiner, der Gutes tue, heißt es hier. Auch nicht einer. Lügt denn Gottes Wort oder ist es die Wahrheit? Also die Lage der Menschen war damals und auch heute nicht hoffnungslos. Wir kommen dann im Vers 8 darauf zu sprechen, Noah fand Gnade. Und während Noah im Glaubensgehorsam die Arche baute, wurden die Menschen durch Gottes Geist gewarnt. Sie hätten Gelegenheit gehabt, ebenso durch Gnade, indem sie Gott suchen, dem Gericht zu entgehen. Warum war oder ist der Mensch so von der Bosheit beherrscht? Dazu müssten wir zurückkommen auf den Garten Eden. Was da geschehen ist, die Folge des Sündenfalls war, dass beiden Menschen die Augen geöffnet wurden. In dieser Hinsicht hatte der Teufel, könnten wir vielleicht sagen, nicht gelogen. In 1. Mose 3, 22 stellt der Gott selber fest, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu erkennen Gutes und Böse. Leider benutzen wir als natürliche Menschen die Öffnung unserer Augen nur, um nach dem Bösen zu streben. In Römer 7 wird es auch gesagt, selbst in Bezug auf Kinder Gottes ist das noch der Fall. Römer 7, 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wenn ich dem Fleisch erliege, tue ich auf jeden Fall das Böse, auch wenn ich noch so viel Gutes will. Also wir können durchaus sagen, dass der Mensch nach dem Sündenfall dem Teufel in die Hände gefallen ist. Der unerlöste Mensch wird sogar ein Kind des Teufels genannt, Johannes 8, 44. Oder auch 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Es hat auf jeden Fall eine Sinnesänderung hin zum Bösen stattgefunden. Und diese böse Gesinnung können wir auch gleichsetzen mit unserem Fleisch. In Epheser 2,1 folgende, da steht es eindeutig, von wem der ungläubige Mensch getrieben wird. Er ist letztlich eine Marionette des Teufels. Von uns steht er auch dort geschrieben, die ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Die Söhne des Ungehorsams sind die Ungläubigen, die dem Evangelium des Herrn Jesus nicht gehorcht haben, bisher zumindest. Der Geist ist wirksam in diesen Söhnen des Ungehorsams. Sie haben keine Chance. Sie sind völlig ausgeliefert an die Finsternis. Und auch in Römer 8 lesen wir viel davon, was das Fleisch ist. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Römer 8, Vers 6, Römer 8, Vers 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch hasst Gott. Alles, was von Gott kommt. Das Gesetz Gottes. Er ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Es vermag es auch überhaupt nicht. Unmöglich. Das Fleisch kann nicht dem Gesetz Gottes entsprechen. Es wird noch mehr darüber gesagt in Epheser 4, 17, dass der ungläubige Mensch verfinstert ist am Verstand. Oder Epheser 5, 8, noch mehr, eine Steigerung. Er ist sogar selbst in sich Finsternis. Einst waret ihr Finsternis, heißt es. Und von daher ist es nur allzu logisch, dass er alles Göttliche hasst. Römer 1, 30. Und deswegen ist auch klar, warum der Ungläubige nur das Böse tut und das Böse sucht. Alle seine Werke sind böse, sagt das Wort Gottes. Er liebt die Finsternis auf jeden Fall mehr als das Licht. Man muss sich aber vorstellen, er liebt die Finsternis. Also der Mensch ist regelrecht vom Bösen überwältigt angezogen. Das Böse bei den Menschen scheint keine Grenzen zu setzen. Das soll uns auch hier in 1. Mose am Anfang deutlich werden. Die Schilderung hier, diese Verbindung zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen, es hat den Anschein, dass die Töchter der Menschen dabei passiv waren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das Böse der Finsternis hat für viele Menschen eine sehr große Anziehungskraft und es ist was ganz Besonderes, es erweckt eine unwahrscheinliche Neugier, es ist total prickelnd für die Menschen. Ich habe das oft welche erlebt, wie sie davon erzählen. Es verspricht einen besonderen Kick, wie ähnlich wie Leute das erleben in Extremsportarten heute. Und das war damals so und ist auch heute so. Es erlebt heute geradezu einen Aufschwung. Leider wissen die meisten Menschen, die sich in die Tiefen der Finsternis hinabbegeben, nichts von den schrecklichen Folgen, die das hat für Zeit und Ewigkeit. Die Töchter der Menschen haben wohl eingewilligt in die Absichten der Söhne Gottes. Also dadurch, dass der Mensch in Adam die Abhängigkeit von Gott verlassen hat, ist er zum Spielball der Finsternis geworden. Und auch diese garantiert hier. Die Sünde beginnt im Herzen, in dem Gebilde der Gedanken, beziehungsweise im Trachten der Gedanken des Herzens. Das heißt, der Mensch ist in seinem Herzen völlig durchtränkt mit Sünde und mit Bösem. Und das alles bricht sich Bahn nach außen. Deshalb ist es auch für uns als Kinder Gottes wichtig, wenn wir gesündigt haben oder wenn wir Böses in uns, in unseren Herzen erkannt haben, dann ist wichtig, das Ganze unter die Vergebung zu bringen bzw. uns reinigen zu lassen. Aber auch das Vakuum zu füllen, indem wir entsprechend Gutes zu tun suchen. Und nicht zuletzt auf das zu achten, was wir durch unsere Tore, durch die Tore unseres Herzens in uns hineinlassen, weil das alles sich letztlich wieder auswirken wird, nach außen drängen wird. Bei der tiefen Betrübnis Gottes über die Menschen sollten wir uns bewusst machen, dass ja Gott alle Dinge geschaffen hatte und auch für sich selbst. Kolosser 1,16. Das heißt, jedes Geschöpf und besonders der Mensch sollte für ihn und zu seiner Ehre da sein. Aber Gott musste nun erkennen, dass der Mensch in allem, nicht nur in einzelnen Dingen, sich als völlig untauglich erwiesen hatte. Wie würdest du das empfinden, wie würdest du tun, wenn du dir zum Beispiel irgendein Gerät, irgendein Hilfsmittel, vielleicht für einen bestimmten Zweck zurechtgebastelt hast oder gekauft hättest und dann erkennen müsstest, dass es dir doch nichts nützt? Was machst du damit? Es liegt vielleicht noch irgendwo eine Zeit lang in der Ecke rum, irgendwann wirst du es entsorgen, wegwerfen. Wir können vielleicht von daher auch ein Stück weit nachvollziehen, zu welcher Entscheidung, zu welchem Entschluss Gott hier kommen musste, nachdem er den Menschen, den er geschaffen hatte, in seinem furchtbaren Zustand angeschaut hatte und es ihn reute, beziehungsweise es ihn in sein Herz hinein schmerzte. Wenn wir den Vers 6 lesen, könnten wir auf den Gedanken kommen, dass Gott überrascht worden wäre, womöglich bezüglich der Entwicklung des Menschen hin zum Bösen, wo er jetzt bereut, dass er ihn geschaffen hat. Er ist doch schließlich allwissend. Aber Gott ist schon mal gar kein Götze. Ein Götze, der Sinne hat und sie nicht benutzen kann. Augen hat, nicht sehen kann. Ohren hat, nichts hören kann. Also überhaupt nichts von ihm kommt. Keine Regung. Gott ist auch kein Eisblock. Und Gott ist auch nicht absolut kalt und spult einfach so ein Programm da ab. Er ist in jeder Beziehung ein lebendiger Gott, der sich mitteilt, der sich kundtut, zum Beispiel in Freude, in Trauer, in Reue, Betrübnis. Und obwohl er allwissend ist, war Gott betrübt. Wie auch der Heilige Geist betrübt ist, wo wir lesen im Epheser 4 davon, am Ende, er ist betrübt, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir gesündigt haben. Von daher widerspricht das nicht seiner Allwissenheit. Gott hatte offensichtlich keine Wahl mehr. Er fand bei der Beurteilung des Menschen nichts Gutes, sondern im Gegenteil nur Böses und das alle Zeit. Wobei diese okkulte Perversion aus 1. Mose 6 wohl die Spitze dessen war, was das Maß endgültig vollmachte. Das göttliche Gericht war eine zwangsläufige Folge dessen. Gott hatte offensichtlich, wie gesagt, keine Wahl mehr. Vielleicht ist auch das für uns kaum vorstellbar oder so furchtbar, dass wir am liebsten gar keinen Gedanken in diese Richtung zulassen wollten. Der Mensch war völlig unter der Gewalt bzw. unter dem Zwang der Finsternis, er war völlig eingenommen und beherrscht vom Bösen. Er diente nur dem Gegenspieler Gottes. Und das gilt auch, wie gesagt, genauso für heute, für jeden Menschen, der dem wahren und lebendigen Gott widersteht bis hierher, der nicht gehorsam werden will dem Evangelium des Christus, der nicht aus Gott geboren ist. Und heute befinden wir uns, wie gesagt, in einer ähnlichen Situation wie damals. Das Böse hat sich Bahn gebrochen in jedwede Richtung. Nur dass die totale Gesetzlosigkeit und damit das grenzenlos Böse bis jetzt noch aufgehalten wird durch die Gemeinde und den Heiligen Geist. Davon lesen wir in 2. Thessalonicher 2. Davon, dass der Geist es ist und die Gemeinde, die das Offenbarwerden des Antichristen und damit des grenzenlos Bösen und der Gesetzlosigkeit, dass die das bisher aufgehalten haben. Und nicht nur der Mensch war betroffen von dem angekündigten Gericht, auch alles steht da bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Und so ähnlich waren ja auch die Folgen des Sündenfalls. Da hat es letztlich die ganze Schöpfung betroffen, nicht nur der Mensch, sondern wie gesagt, die komplette Schöpfung wurde von der Sünde, von diesem Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Wir lesen in Römer 8 davon, dass die ganze Schöpfung seufzt. Sie seufzt unter diesen Folgen letztlich des Sündenfalls. Wir fahren fort bei Vers 8. Theoretisch hätten noch mehr Menschen, noch weiter Menschen Gnade finden können. Die Predigt Noahs, die Bibel redet davon in 2. Petrus 2, Vers 5. Da redet die Bibel davon, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war, soweit ich mich erinnere. Also durch diese Predigt Noahs wirkte der Geist Gottes an den Herzen mancher Menschen. Während einer Zeit von 120 Jahren, das haben wir das letzte Mal gehört, 1. Mose 6, Vers 3, der Langmut Gottes hatten die Menschen Gelegenheit, Gott zu suchen und Buße zu tun. Ich zitiere mal 1. Petrus 3, 18 bis 20. Da ist davon die Rede, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Jetzt kommt sie. In welchem, in diesem Geiste auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als sie Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde. In welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Also der Geist Gottes wirkte an den Menschen durch die Predigt Noahs. Aber wie wir in einem weiteren Bericht hören werden, leider vergeblich. Die Menschen waren einst ungehorsam, heißt es hier im 1. Petrusbrief. Und das sind jetzt die Geister, die jetzt im Gefängnis sind. Wobei aus diesem Gefängnis es kein Entkommen mehr geben wird. Sehr wahrscheinlich nahmen die Menschen die Predigt Noahs überhaupt nicht ernst. Vielleicht sündigten sie sogar noch umso mehr. Und wahrscheinlich mit Gewissheit trieben sie ihren Spott mit Noah und mit seinen Lieben. Auch das alles finden wir in heutiger Zeit. Die Leute schlagen das Wort Gottes in den Wind. Prediger 8, Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Und sie spotten sogar noch, 2. Petrus 3, Vers 3, folgende. Indem ihr dies zuerst wisset, dass in den letzten Tagen Spötter und mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und dann werden sie total überrascht werden, wenn das Gericht vollzogen wird. Niemand von ihnen wird entfliehen können, wenn diese Gerichte über diese Erde hinwegziehen. Matthäus 24, 37. Aber gleich wie es in den Tagen Noahs war, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also gerade dann, wenn es kein Mensch mehr vermutet, weil sich die Menschen in Friede und Sicherheit wähnen, wird das Verderben über diese Menschheit kommen. Davon lesen wir auch in 1. Thessalonicher 5, genau das. Also Matthäus 24, 28, wo davon die Rede ist, dass sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten, das zeigt so die totale Sorglosigkeit. Und dabei werden alles entscheidende Fragen des Lebens auf die lange Bank geschoben. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, so hört man, dann wird er schon alle Augen zudrücken. Oder auch so eng, wie ihr das seht, haben wir auch schon öfters gehört, kann das Gott gar nicht sehen. Ich glaube, selbst wir täuschen uns. Wir als Gläubige werden uns täuschen, wie eng es Gott sieht. Also es gibt auf jeden Fall ein zu spät. Und das muss noch nicht einmal in diesem Gericht begründet sein, das einmal über diese Welt kommt. Viel näher ist von jedem von uns der leibliche Tod, der kann uns jeden Moment betreffen. Wohl dem, der dann die Gewissheit hat, dass er im Herrn entschlafen wird. Furchtbar und ein Schrecken ist es ohne Ende für den, der diese Gewissheit nicht hat. Er wird dann im Hades bzw. im Gefängnis die Augen aufschlagen und, was ich vorhin schon sagte, von diesem Ort der Qual wird es kein Entrinnen mehr geben. Es bleibt nur noch ein furchtbares Warten auf das Gericht. Von Noah heißt es hier, Noah aber fand Gnade bei Gott. Ein totaler Kontrast zu den Gottlosen und Ungehorsamen. Noah und seine Familie hoben sich total ab von den übrigen Menschen. Er fiel nicht unter das Gericht, unter das Urteil Gottes über die gesamte Menschheit. Noah und seine Familie, das waren insgesamt 8 Seelen, fanden Gnade in den Augen des Herrn. Und wir können sicher sein, Gott in seiner Gnade war es, der Noah zu sich rief, beziehungsweise der ihn erwählte als Gerechten. Und Gott war es auch, der ihn befähigte, letztlich befähigte zu einem Gott wohlgefälligen Leben und Wandeln. In Vers 9 heißt es da, dass Noah untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Da haben wir im Rahmen vom Philipperbrief schon mal geredet, da kommt das, glaube ich, 2-mal vor, dass wir untadelig sein sollen, dass Paulus von sich sagt, dass er untadelig war im Gesetz. Untadelig heißt nicht, dass er sündlos war, auch in Bezug auf uns. Natürlich auch. Wahrscheinlich achtete Noah darauf, seine Sünden vor Gott zu bringen. Und wenn das andere Menschen betraf, da können wir auch ausgehen davon, dass er in irgendeiner Form einen Weg fand, auch diese um Vergebung zu bitten, auch diese Dinge mit anderen Menschen zu bereinigen, sich zu versöhnen, in irgendeiner Form. Aber von daher konnte er von niemandem getadelt werden. Untadelig war er, unangreifbar. Und wie gesagt, das sollen auch wir sein. Deshalb auch, dass wir das ganz ernst nehmen, keine Sünden anstehen lassen, keine Verfehlungen, keinen Missklang dulden, nicht mit irgendeinem Menschen. Erst recht nicht mit den Geschwistern im Herrn. In Hebräer 11, Vers 7 sehen wir, vielleicht könnt ihr das mal mit aufschlagen, damit ihr das vor Augen habt, Hebräer 11, 7 sehen wir, wie Noah, wir könnten sagen, im Rückblick von Gott beurteilt wird. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Wir sehen hier verschiedene Dinge. Zuerst redete Gott zu Noah, er empfing einen göttlichen Ausspruch. Dann der Glaube, der dem Noah geschenkt wurde, sah auf das Unsichtbare, also auf das, was noch nicht zu sehen war. Und er fürchtete sich vor Gott, wobei er wahrscheinlich völlig überzeugt war davon, dass Gott ernst machen würde, dass Gott sein Wort in Erfüllung bringen würde, also von Furcht bewegt. Und das führte bei Noah zur Tat bzw. zum Gehorsam. Noah bereitete eine Arche. Und das Ergebnis war, sein ganzes Haus wurde gerettet. So heißt es ja hier. Eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und das weitere Ergebnis war die Belohnung des Glaubens. Noah wurde ein Erbe der Gerechtigkeit. Die Frage ist, und die habt bestimmt auch ihr euch schon gestellt, vielleicht manche schon sehr viel, warum fand nur Noah, natürlich auch sein ganzes Haus, Gnade Oder auch wir heute, warum haben wir Gnade gefunden? Warum entwickelt sich der eine Mensch so, der andere so? Warum läuft der eine an der entscheidenden Weggabelung nach links, der andere nach rechts? Warum reagiert der eine Mensch positiv und die vielen anderen so negativ auf die Heimsuchung Gottes, wobei Gottes Heimsuchung primär eine Heimsuchung ist zum Heil, aber auch um Menschen wohlzutun oder auch sogar zum Gericht. Da wird einem Menschen das Evangelium verkündet, der andere bekommt ein Zeugnis zu hören. Das kann Heimsuchung Gottes sein. Oder ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Oder einen schweren Unfall. Er wird in einen schweren Unfall verwickelt. Oder es kommt jemand unter schwere Schuld und kommt damit überhaupt nicht klar. Wie oft müssen wir in dem Zusammenhang hören, dass der Mensch Gott die Schuld gibt, wenn überhaupt Gott für existent hält. Er macht Gott Vorwürfe oder er sagt, Gott ist ungerecht. Warum nur ist der Glaube oder der Glaubensgehorsam nicht aller Menschen teil? Warum schenkt Gott, so wie es aussieht, dem einen an ihn zu glauben, dem anderen offensichtlich nicht? Wir finden da übrigens viele Bibelstellen, die uns auch vielleicht manch einen von uns viele Fragen aufgeben. Römer 9 zum Beispiel. Natürlich haben sehr viele Menschen völlig eigene Vorstellungen davon, wie sie zu Gott kommen können. Alle Weltreligionen zeugen davon. Die verschiedensten Schattierungen. Oder viele Menschen basteln sich unabhängig von der Religion oder in einem Mischmasch von verschiedenen Religionen ihren Gott zurecht, der ihnen ins Bild passt. Nur in dieses Bild, in diese Vorstellung passt der allein wahre Gott und lebendige Gott nicht hinein. Also es ist sehr schwierig, ein so komplexes Thema wie die Auserwählung in Kürze zu erklären. Und wir werden sowieso nicht alle Fragen klären können. Es werden immer welche offen bleiben. Manches werden wir wohl nie verstehen. Also ich für mich habe hier einige Eckpunkte in Bezug auf dieses Thema gefunden. Gott ist erstens in seinem Handeln bezüglich seiner Gnade absolut souverän. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Können wir viele Bibelstellen finden. Zum Beispiel Johannes 6, 37 bis 44, wer sich aufschreiben will. Oder Römer 9, 10 bis 24. Und der Mensch, obwohl gefallen, das Zweite, ist trotzdem ein verantwortliches Geschöpf. Johannes 3, 16 bis 18 allein, zum Beispiel. Ist ja deutlich. Darum hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, das ist die Verantwortung. Wir müssen glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Mensch, das Dritte, ist beim Sündenfall völlig von Gott getrennt worden, das haben wir schon gehört, und dem Teufel anheimgefallen. Der Mensch ist ein Spielball der Finsternis, Epheser 1 folgende. Er ist in Feindschaft mit Gott, Römer 5, Vers 10, Römer 8 hatten wir auch schon. Oder auch dieses Urteil von Römer 3, hatte ich auch vorhin gesagt, keiner, kein Gerechter, Römer 3, 10 bis 12, kein Gerechter, nicht einer, der Gott suche, nicht einer, der fähig ist, Gutes zu tun. Und kein Mensch sich selbst überlassen würde jemals ernsthaft nach dem wahren Gott suchen. Wohlgemerkt, sich selbst überlassen. Gott hätte sogar das Vierte, Gott hätte sogar das Recht, alle Menschen zu verdammen, weil über allen das Todesurteil steht, denn alle haben gesündigt. Römer 3, 23. Und der Mangel der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Oder Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das nächste. Aber Gott sucht zum Glück den Menschen. Also ich sag's nochmal, keiner, der Gott suche, absolut keiner, keiner ist, könnte von sich aus zu Gott kommen, sich selbst überlassen, keine Möglichkeit, Gott überhaupt nur zu suchen oder Gott sogar gar zu finden. Aber Gott sucht den Menschen. 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, geht auf die Schöpfung zurück, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Komplizierter Satz vielleicht. Aber letztendlich muss Gott in die Herzen leuchten, muss Gott göttliches Licht in die Herzen senden, dass uns zum Beispiel ein Wort Gottes verkündigt wird oder ein Zeugnis gegeben wird oder wie auch immer. Aber er muss von außen kommen, muss den Anfang machen, muss uns draufstoßen förmlich, dass wir Sünder sind, dass bei uns was nicht in Ordnung ist. Und Gott tut es auf verschiedenen Wegen, wie gesagt, Verkündigung des Evangeliums oder schwere Lebenswege durch das Wirken seines Geistes am Herzen des Menschen. Und er tut es mehrmals, davon lesen wir in Hiob 33, 29, im Leben eines Menschen. Und dabei muss gewarnt werden davor, mit dem Rufen Gottes zu spielen. Du weißt nicht, ob Gott dich jemals nochmal ruft. Ist das nicht schon ein gewaltiger Beweis seiner Liebe und Gnade, dass Gott überhaupt den Sünder sucht und ruft, ganz abgesehen davon, dass er seinen einzigen und geliebten Sohn hingab wegen unserer Sünden? Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Und wenn Gott einen Sünder ruft, dann sagt er nicht, wenn du weißt, dass du auserwählt, dann kannst du dich bekehren, dann kannst du gerettet werden, wenn du das weißt. Das sagt er nicht. Also du musst nicht erst wissen, ob du erwählt bist, sondern wenn du den Ruf Gottes hörst, hast du die Pflicht, auf ihn zu antworten. Gott erwartet vielmehr, dass er sich bekehrt, dass er umkehrt, dass er sich bekehrt, und zwar von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans, unter dem er sein ganzes Leben stand, zu Gott. Apostelgeschichte 26, 18. Also die Frage der Auserwählung spielt von der menschlichen Seite her gesehen erst einmal überhaupt keine Rolle. Vielmehr ist der Wille des Sünders gefragt. Wenn sich ein Gottloser bekehren will, wenn er es wirklich will, wird Gott ihm mit Gewissheit die Kraft dazu geben. Er sagte in seinem Wort, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Und dabei muss es aber trotzdem irgendwo, da komme ich zu den Fragen, die wir nicht beantworten können, irgendwo muss es ein Geheimnis geben, dass ein Mensch, der eine innerlich überwunden oder überwältigt wird, regelrecht niedergerungen wird von Gott. Ich muss echt sagen, zu mir, da, so kam ich mir wirklich vor, auf dem Weg zu Gott, niedergerungen. Und der andere Mensch widersteht Gott weiter. Er will sich nicht beugen, er will nicht, dass dieser über mir Herr sei. Und was es da an Einflüssen gibt, die müssen wahrscheinlich so komplex, so vielschichtig sein, dass ich das selbst bei mir selbst nicht beurteilen kann, glaube ich. Da blicke ich bei mir selbst nicht durch, was letztlich so richtig den Ausschlag gegeben hat. Erinnern wir uns an den Pharao, dem das Wort Gottes mehrmals gesagt wurde durch Mose, der Gott auch dann mehrmals widerstand, den Gott aber dann verhärtet hat. Davon lesen wir in Römer 9, 18. So, denn wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Kommen wir nochmal drauf zurück, ein Stück weit. Also ich kann das auch nochmal sagen von unserem Zeugnis her, wo wir auf dem Weg waren, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich auch vorstellen, das wird mancher von euch erlebt haben. Ich sage es heute mit einer anderen Sichtweise. Heute kann ich sagen, der Teufel, der hat uns so viele Dinge vorgelegt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Erste war, du musst dich erstmal ändern. Du musst erstmal werden, so wie die, die mir Zeugnis gaben. Du musst Verschiedenes ablegen und was weiß ich, Verschiedenes in Ordnung bringen zuallererst. Das war unmöglich.
Ging gar nicht. Das war eine, so eine Hürde. Das war echt gewaltig. Wir waren so hin und her gerissen, da kamen Gedanken hoch, wenn ihr diese Entscheidung trefft, da will keiner mehr mit euch was zu tun haben. Keiner mehr. Ihr seid dann so ungefähr isoliert. Ja, aber Gott sei Dank, irgendwann gab es kein Halten mehr. Also die Verhärtung eines Menschen ist die Reaktion Gottes darauf, dass der Mensch wiederholt ablehnt und damit eine Folge der Nichtunterwerfung unter Gott. Die Konsequenzen seiner Widerspenstigkeit muss der Mensch selber tragen. Römer 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und nach deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Noch ein Punkt vielleicht. Gott schenkt dem einen Menschen Gnade, wenn der sich Gott unterwirft, dem anderen halt nicht, leider. Dabei ist Gott absolut gerecht. Römer 9, 14 heißt es, was sollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Oder 2. Chroniker 19, 17, da heißt es auch, denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit. Also Gott ist absolut gerecht. Er lässt sich auch von niemandem beeinflussen. Dabei hat auch Gott niemanden zum Verderben bestimmt. Das könnte man ja jetzt von verschiedenen Stellen ableiten. Römer 9, 22, da steht von Gefäßen des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Also Gott bereitet niemanden zum Verderben zu oder bestimmt ihn zum Verderben. Das stünde im völligen Widerspruch zu stellen, wie 1. Timotheus 2, Vers 4 oder 2. Petrus 3, Vers 9, die beide das gleiche aussagen, sinngemäß. 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? In 2. Petrus 3, 9 steht es ähnlich nochmal. Er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also auch wenn in Römer 9, 22 von Gefäßen des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben, die Rede ist, kann man davon gewiss nicht ableiten, dass Gott sie zubereitet hätte. Also auf der einen Seite können wir jetzt feststellen, Schlussstrich, Summe, auf der einen Seite haben wir also die Verantwortung des Menschen, auf der anderen Seite die Gnade Gottes, aber beides zu 100%. 100% Verantwortung und gleichzeitig 100% Gnade, auch wenn uns das unlogisch vorkommt. Also wir als Gottes Kinder können uns nicht darauf zurückziehen, zum Beispiel so zu denken, auf mich kommt es doch letztlich nicht an. Es ist doch egal, ob ich jetzt ein positives oder negatives Zeugnis bin oder nicht. Oder ich muss nicht unbedingt das Evangelium weitersagen. Ich bin auch kein Prediger, ich habe ja nicht die Gabe der Verkündigung. Weil es an Gott liegt, es liegt ja an Gott, ob jemand errettet wird oder nicht. Das kann so nicht sein. Also unsere Verantwortung bleibt. Wir werden auch viele im Wort Gottes dazu aufgefordert. Zum Beispiel, wir sollen als einen Teil der Waffenrüstung bei uns haben, Epheser 6, 15, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das heißt, wir sollen alle Zeit bereit sein zur Verkündigung des Evangeliums. Oder auch wenn wir keine Evangelisten oder keine Prediger sind oder Lehrer sind, begabt von Gott natürlich, sollen wir, 1. Petrus 3, 15, jederzeit bereit sein zur Verantwortung gegen jeden, der da Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Alle Zeit bereit sein. Zeugnis. Also wir sollen Zeugnis sein. Das war eine Sache von Noah. Der hat wahrscheinlich gar nicht so viele Worte gesagt. Prediger der Gerechtigkeit steht da. Wahrscheinlich haben ihn eher die Leute gefragt. Stelle ich mir vor. Der hat vielleicht nicht mal so eine klassische Predigt gehalten. Aber das, was er da tat, sein Glaubensgehorsam, das Werk, in dem er stand, das hat geredet. Der hat am Trockenen ein Schiff gebaut. Und das hat garantiert die Leute ins Fragen gebracht. Als er sein Leben zeugte, er wandelte mit Gott. Sein Leben zeugte, sein Leben war Zeugnis. Sein Leben war die Botschaft vor allen Dingen. Also auch bei uns soll das so sein. Also wenn solches nicht wenigstens im Ansatz bei uns vorhanden ist, also dass wir bereit sind zur Verkündigung des Evangeliums oder Zeugnis geben wollen, bereit sind zum Zeugnis, dann müssen wir uns echt fragen, ob wir etwa nur Bekenner oder Mitläufer sind. Es ist schon sehr wichtig und entscheidend, ob wir uns dessen gewiss sind, dass wir Auserwählte sind und damit durch Gnade gerettet. Oder dass der Heilige Geist mit unserem Geist zeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, 16. Bei den Thessalonichern war das so, dass Paulus das erkannt hatte, dass sie auserwählt waren. Wir lesen 1. Thessalonicher 1, Vers 2 bis 4. Wir danken Gott allezeit für alle, indem wir euer Erwähnen in unseren Gebeten unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater, wissend von euch, geliebte Brüder, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Woher wusste Paulus das? Wissend eure Auserwählung. Er wusste das, was er dann an dem, was er dann in Vers 3 sagt. Was er in Vers 3 gesagt hat, vor allen Dingen auch. Und zwar erkannte er es an den Werken ihres Glaubens, an ihrer Bemühung der Liebe und ihrem Ausharren der Hoffnung. Und auch an dem, was dann noch folgt, ab dem Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr alle wisset, was wir unter euch waren, um euretwillen. Jetzt kommt vor allen Dingen in Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, das war gewaltig, ein großartiges Zeugnis eigentlich, seine Nachahmer oder die Nachahmer derer, die ihnen das Evangelium verkündigt haben und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Und ihr Zeugnis war in der damaligen Welt, in Mazedonien, überall hingedrungen, an der Achaia. Also die hatten ein klares Evangelium gehört, durch das der Heilige Geist mächtig an ihnen gewirkt hat und auch das, durch das Lebenszeugnis der Verkündiger untermauert wurde und es hatte eine gewaltige Wirkung. Und Paulus konnte das sehen, er konnte das beurteilen, von daher konnte er sagen, wissend eure Auserwählung. Vielleicht noch kurz zu Noahs Söhnen. Das wurde ja schon berichtet in 1. Mose 5 nochmal, dass Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Also es fällt in 1. Mose 5 auf, dass die alle genannten Männer Söhne eines bestimmten Stammbaums zeugten. Also es ist ja ein Stammbaum, der da gezeigt wird. Und alle, die da genannt werden, hatten einen Sohn gezeugt und dann noch zusätzlich Söhne und Töchter. Bei Noah fällt auf, dass bei ihm das nicht der Fall ist. Also es ist nur von den dreien die Rede, von den drei Söhnen Noahs. Gut, wie, muss ehrlich sagen, da muss ich auch sagen, weiß ich nicht, was das vielleicht für eine Bedeutung hat oder Deutung, was man daraus deuten kann. Also Noah hatte nur diese drei Söhne und sie alle wurden, was wir gehört haben, durch die Flut gerettet mit ihren Frauen. Sein ganzes Haus. Vielleicht zum Schluss. Nochmal ein Wort an solche, die erkannt haben, dass sie Sünder und Feinde Gottes sind. Vielleicht sogar Spötter waren in der Vergangenheit, kann ich übrigens auch sagen, von mir. Oder nur Bekenner oder Mitläufer sind oder die keine Gewissheit haben darüber, ob sie Auserwählte sind, keine Heilsgewissheit haben. Nimm dir diese Botschaft zu Herzen, denke ernstlich darüber nach, schiebe Konsequenzen gegenüber Gott nicht hinaus. Und spiele auch, wie gesagt, nicht mit dem Ruf Gottes. Es gibt auf jeden Fall ein zu spät. 2. Petrus 3, Vers 15, da heißt es, achte die Langmut unseres Herrn, ich füge mal dazu, als Gelegenheit oder Chance zur Errettung. Achte das. Noch ist Gnade. Noch waltet die Langmut Gottes. Und wir wissen nicht, wann die Tore der Gnade geschlossen werden. Solche, die Gewissheit darüber haben, dass sie Kinder Gottes sind, dürfen sich natürlich unendlich darüber freuen und allezeit dankbar sein. Wir sollten schon immer wieder unseren Dank gegen unserem Gott darüber ausdrücken, für diese gewaltige Gnade, die uns geworden ist. Aber auch, dass auch wir unsere Verantwortung sehen, dass wir nicht mehr uns selbst leben sollen, sondern dem, der für uns gestorben ist und auferweckt worden ist. Und dass wir ein dem Herrn würdiges Leben führen sollten oder auch ein Ja haben sollten zur Umgestaltung in das Wesen Jesu. Das soll ja gesehen werden. Und wie gesagt, bereit sein zum Evangelium des Friedens und zum Zeugnis gegen jedermann. Am besten jemand zu sein wie Noah, der durch sein Leben zeigt, wer Gott ist. 2. Petrus 3, Vers 11, noch der letzte Satz, letzte Vers. Ich zitiere da mitten mal raus. Da heißt es auch im Angesicht oder im Wissen um die Gerichte Gottes, heißt es da auch, die ihr das alles wisset, welches solltet ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, um den Leuten die Ernsthaftigkeit Gottes vorzuleben. Wie ernst es ist, oder wie ernst es auch ist, ohne Vergebung in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Soweit.